Hallo Henning.
Hallo Tina.
Sag mal, was bedeutet für dich eigentlich Interaktion? Was verstehst du darunter?
Unter Interaktion. Also erstmal was Wechselseitiges, Interdependentes. Also wenn ich das auf Kommunikation beziehe, dass ich und meine Gesprächspartner uns in einem gemeinsamen Resonanzraum befinden.
Was ist, jetzt hast du so viele Wörter benutzt. Was ist Resonanzraum?
Also Resonanzraum, dass ich merke, also jetzt wenn ich was sage, es passiert was mit den anderen und ich merke eine Reaktion und spreche nicht in den luftleeren Raum. Mhm. Also mit Resonanzraum meine ich, dass also klassisch die in der einen Ecke des Raumes steht eine Gitarre und ich zupfe das E und dass die Gitarre, die in der anderen Ecke steht, dort fängt das E auch an zu schwingen.
Ja, ist dann aber, also ist das nur sozusagen auf der kommunikativen Ebene oder auf der verbal-kommunikativen Ebene Interaktion für dich stattfindet? Oder würde das?
Nee, auch nonverbal.
Auch nonverbal.
Nonverbal können ja bestimmte, wenn ich was sage, bestimmte nonverbale Reaktionen eine Resonanz sein. Ja, also jemand macht große Augen oder macht ein Gesicht, das ich interpretiere als, das fand ich jetzt gar nicht gut, was der Herr gesagt hat oder die Frau und so weiter. Mhm. Ja, also ich merke irgendwie in der Form der Kommunikation, verbal, nonverbal, paraverbal, da ist was in Schwingung.
Also man kann ja schon sagen, also das ist auch das, was du jetzt gerade sagst, ne, dass eigentlich Interaktion überall da passiert, wo Menschen miteinander in Kontakt treten, also auch in der Supervision und auch in Beratung. Also das sind immer interaktive Vorgänge. Und wenn es nicht so ist, dass beide Seiten sprechen, ist es trotzdem interaktiv, wenn sie in irgendeiner Form wechselseitig aufeinander Bezug nehmen.
Mhm.
So richtig?
Ja, ich bin jetzt gerade dabei, Watzlawick hat ja gesagt, man kann nicht kommunizieren. Eins seiner wichtigen Grundannahmen. Ich habe jetzt gerade ja gesagt, dass so in den luftleeren Raum sprechen, auch das sozusagen das Gefühl, dass der andere gar nicht antwortet, ist ja auch eine Form von Resonanz, habe ich jetzt gerade gedacht.
Mhm, das stimmt. Und was findet dann innerhalb der Interaktion statt, wenn jemand gar nicht in den Kontakt tritt? Also das ist ja wie so eine Absage sozusagen.
Mhm.
Also eigentlich gehört dann alles dazu, was im Sozialen passiert. Also jede Form von Kontakt oder auch Kontaktverweigerung, die ich ausdrücke, wäre dann eine Form von Interaktion. Mhm. So?
Ja.
Okay.
Würde ich erstmal zustimmen.
Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Wir, das sind einmal ich, Tina Heidmann und
Henning Schnieder,
sind Supervisoren. Ich jetzt aus Gütersloh, Henning kommt aus Bremen und wir sind zum einen Lehrende, ich an der Uni Bielefeld und Henning an der Hochschule Emden-Leer. Und wir sprechen jeden ersten Mittwoch im Monat mit Personen aus Wissenschaft und Praxis, die Expertise zu spezifischen Themen haben, welche für Supervision und Beratung irgendwie relevant sind. Wir verstehen uns grundsätzlich als theoretisch informierte Praktiker und uns ist wichtig, dass wir explorativ möglichst viele Bezugspunkte und Theorien berücksichtigen in dem, was wir hier machen, um so der Komplexität der Sache irgendwie gerecht zu werden. Und natürlich können wir dabei nicht alles berücksichtigen, wir sehen auch nicht alles, aber wir sind immer dankbar für Hinweise zu Themen, die wir im Podcast bislang noch nicht berücksichtigt haben. Und damit herzlich willkommen an alle, die zuhören. Heute sprechen wir über den Interaktionsraum in Supervision und Beratung. Wir gucken, was das sein könnte und was sich dahinter verbergen könnte und was darin passiert. Und wir meinen damit nicht so sehr den physischen Raum. Das sollte ja eben schon, glaube ich, auch rübergekommen sein, sondern das, was zwischen den an der Beratungsinteraktion beteiligten Personen in einem bestimmten Setting eben geschieht. Und dazu haben wir als Interaktionspartner für die heutige Folge jemanden eingeladen, der sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, was eine professionelle Beratungsinteraktion eigentlich ausmacht. Er ist Diplom-Sozialarbeiter, hat 15 Jahre die pädagogische Begleitung im Freiwilligendienst in Chemnitz gemacht, war dort auch zuletzt sogar Teamleitung. Währenddessen hat er noch den Master Sozialer Arbeit an der Hochschule in Mittweida berufsbegleitend studiert und ist seit 2022 wissenschaftlicher Mitarbeiter dort. Hat zuletzt, vielleicht ist er darüber auch dem einen oder der anderen bekannt, die Jahrestagung des Netzwerks für rekonstruktive soziale Arbeit zur Entwicklung von Forschung, Lehre und beruflicher Praxis an der Hochschule Mittweida, ich glaube Fakultät Soziale Arbeit, mit ausgerichtet und ist auch Mitherausgeber des Tagungsbandes, der unter dem Titel Professionelle Beratung, Interaktion und Kontext in diesem Jahr erschienen ist. Er hat zum Thema professionelle Beratungsinteraktion vor kurzem unter anderem bei Stefan Busse promoviert. Herzlich willkommen, Markus Lohse.
Ja, hallo. Schön, dass ich da bin.
Ja, finde ich auch. Schön, dass du da bist. Mensch, Markus, wir kennen uns ja jetzt schon, wir haben eben auch schon kurz daran uns gemeinsam erinnert, aus dem Netzwerk Forschung der Deutschen Gesellschaft für Supervision. Da gab es jetzt vor ein paar Jahren gab es dieses Netzwerktreffen, wo interessierte Supervisoren und auch Menschen, die keine Supervisoren sind, weil du bist kein Supervisor, sondern Supervisionsforscher, sich beteiligen konnten in Form eines Barcamps. Ne? Und ja, das vielleicht für die Transparenz, daher kennen wir uns.
Genau, ja.
Und ich habe mich damals schon gefragt, Markus, und das würde ich gerne heute nochmal aufnehmen und vielleicht kriege ich heute eine andere Antwort von dir. Was interessiert dich eigentlich so an dem Thema? Was fasziniert dich? Warum wolltest du dazu forschen?
Also gedanklich muss ich da schon ganz schön weit zurückgehen, nämlich bis zu dem Moment, an dem ich das erste Mal mit Stefan Busse und noch einer Kollegin, damals Kommilitonin Simone Hansen, bei ihm im Beratungsgespräch saß, als wir uns darüber verständigt haben, was wäre denn spannend im Beratungskontext, wenn es darum geht, ein Masterarbeitsthema zu finden, zu beforschen. Und damals hat im Raum dieser große thematische Komplex oder die Frage, wie wird denn im Supervisionssetting interaktiv Wissen hergestellt zwischen denen, die sich da miteinander verständigen. Damit ging es los im Prinzip. Und das hat, ja, flapsig ausgedrückt, mich so angefixt, dass mich das bis zu meinem Promotionsthema getragen hat. Denn die Masterarbeit ging inhaltlich bis zu dem Punkt. Auch damals haben wir schon ja rekonstruktiv an natürlichen Daten, also an zwei Supervisionssitzungen explizit geforscht und rekonstruiert. Und es ging mit unserem damaligen Know-how und Verständnis als Menschen, die, wie ihr das gerade schon zu mir eingeführt hattet, die nicht als Beraterinnen und als Supervisorinnen in dem Kontext unterwegs sind, wie wir da dran gekommen sind. Und das machte an dem Moment einen Stopp, beziehungsweise als Ergebnis sind wir aus dieser Masterarbeit rausgegangen mit der Idee, die wir bis dahin rekonstruiert haben. Es ist ein Interaktionsphänomen, das etwas damit zu tun hat, zwischen ja, dieser Interventionsebene auf der einen Seite und der Reflexionsebene auf der anderen. Und dieses Wechselspiel, das war erstmal, ich könnte ja heute sagen, ein Zwischenergebnis. Und genau, und das hat dann noch weitergeführt, nämlich zu dem Promotionsthema, mit dem ich mich beschäftigt habe, das noch genauer zu rekonstruieren in den Daten, beziehungsweise das zu versuchen und das anzugehen. Auf was ich da stoße und entdecke, das konnte ich ja zu der Zeit noch gar nicht wissen.
Ja,
das
konntest du gar nicht erahnen.
Ich brauchte ja erstmal.
Ja. Ja, das konntest du gar nicht ahnen, das ist ja klar. Du hast ja in deiner Promotion oder in dem Buch, was jetzt dazu natürlich auch erscheint, hast du dann ja wirklich auch Supervisionssitzungen aufzeichnen lassen. Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Du musst ja jemanden finden, der das zulässt. Also, dass es da eine Lücke gibt, das haben wir auch in der Folge zur Organisation mit Stefan Kühl schon besprochen, dass es da eine Hemmnis gibt, sich also da in die Karten schauen zu lassen oder diese Aufzeichnungen zu machen und das dann auch Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen. Und damit hattest du ja auch zu tun. Aber du hast es ja dann am Ende geschafft. Wie viele Sitzungen hast du bekommen? Wie viele hast du auch gezeichnet?
Also ich habe insgesamt 4 Supervisionssitzungen von Supervisionsexpertinnen und 2 von Supervisionsnovizinnen in meinem Datenkorpus und 4 habe ich ausgewählt. Das hat auch mit der Zeitschiene, wie die entstanden sind, zu tun, um die direkt in meiner Arbeit dann zu verwenden. Aber das ist tatsächlich, ja, ich will nicht sagen, der anstrengendste Teil gewesen, aber das hat wirklich sehr lange gedauert, diese Daten zu bekommen. Also das ist tatsächlich etwas doch Selteneres. Da gibt es ja im Kreise der Supervisionsforscherinnen nicht so viel natürliche Daten, die da zur Verfügung stehen, auch für Nachnutzungszwecke. Genau.
Jetzt ohne da tief einzusteigen, welche Methode hast du angewendet zur Auswertung? Du sprichst ja über rekonstruktive Forschung. Was genau hast du gemacht?
Also ich habe bereits in der Zusammenarbeit zwischen Stefan Busse und Simone Hansen, ich hatte es schon gesagt, hat sich eine Forschungswerkstatt zwischen uns etabliert nach Abschluss der Masterarbeit. Und dort haben wir ein integratives Analysemodell zur Rekonstruktion von Beratungsgesprächen am Material entwickelt. Und dazu ist auch 2013 ein Buchbeitrag in einem Sammelband rausgekommen bei Vandenhoek und Ruprecht. Und da haben wir das vorgestellt und dieses Modell war auch meine Arbeitsgrundlage.
Und ich habe noch eine Frage zur Kontaktaufnahme. Hast du dann einfach Supervisorinnen, also Expertinnen angeschrieben mit deinem Vorhaben und du hast gesagt, das war unglaublich schwer. Also habe ich da implizit mitgehört, dass viele gesagt haben, dafür stehe ich nicht zur Verfügung?
Ja, tatsächlich musste ich da einige Körbe kassieren. Heidi Möller hat es als Closed Shop bezeichnet, die Community, was gerade die qualitative Forschung an Material betrifft. Und mir ist es so gegangen, ich habe damals noch mit Hilfe und Dank an der Stelle an Paul Fortmeier, dem Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Supervision und Coaching, da habe ich Kontakt aufgenommen und ich glaube, drei Aufrufe waren es insgesamt zeitlich versetzt in den Mitgliederbriefen der DGSV. Habe ich mein Forschungsvorhaben vorgestellt und darum gebeten, diejenigen, die das spannend finden, mit mir ins Gespräch zu kommen. Da bin ich meines Erachtens nicht auch gleich mit der Tür ins Haus gefallen und hier, ich möchte da Sitzungen generieren, sondern erstmal so, wer da Interesse hat, mit mir darüber zu sprechen, genau, der kann sich gerne melden. Und in den drei Versuchen, also zu der Zeit waren es, glaube ich, 4.100 Mitglieder, haben sich insgesamt zwei Personen gemeldet. Telefonisch, die habe ich alle beide verpasst. Einen habe ich dann angerufen und da ist tatsächlich ein Telefongespräch rausgekommen, aber leider auch, ja, hat sich dann nichts weiter entwickelt im Sinne von einer Bereitschaft, die zu erzeugen, da Sitzungen aufzuzeichnen. Und das andere Telefonat, mein Rückruf lief dann ins Leere und da hat sich nichts daraus ergeben, sodass ja, sich das nochmal bestätigt, was gerade hier auch von euch nochmal angesprochen wurde, dass es wirklich schwer ist, an solches Datenmaterial zu kommen.
Deswegen finde ich es jetzt umso spannender. Also so ein bisschen kann ich die Kollegen natürlich verstehen, ne? Also wenn so eine Anfrage kommt, es ist ja schon dieses, ich öffne etwas, was eigentlich verschlossen ist und was ich auch nicht geöffnet kenne und ich weiß nicht, was dann passiert. Also das ist ja grundsätzlich so ein bisschen der Vorbehalt auch gegen vor allem qualitative Forschung. Wir wollen ja schon recht nah ran und dass da erstmal irgendwie Ängste und Vorbehalte und Unsicherheiten entstehen, das kann ich total gut nachvollziehen. So, ne? Weil du weißt nicht, was macht hinterher die Person damit. Findet irgendeine Form von Bewertung oder Beurteilung oder so etwas statt? Das weiß man ja nicht. Und man kennt die Personen, die forschen nicht. Also mir ist es ja auch begegnet in der qualitativen Forschung, dass ich damit ja sehr zu tun hatte. Ne? Also mit diesen Vorbehalten, die ich auch wirklich tatsächlich richtig gut nachvollziehen kann. Ja, und gleichzeitig ist es aber tragisch auf der anderen Seite, weil wir dann eben forschungstechnisch auch hier nicht weiterkommen. Umso interessanter, Markus, finde ich, da jetzt mal drüber zu sprechen, was hast du denn rausgefunden? Du hattest ja gesagt, Experten und Novizen hast du sozusagen ein bisschen gegenübergestellt, ist das so?
Ja, gegenübergestellt. Im Prinzip, ich habe es kontrastierend verwendet. Die Idee, die kommt so ein bisschen aus dem Forschungskontext der Expertiseforschung. Also da wird sehr mit diesem Expertiseparadigma gespielt, um bestimmte Aspekte damit schärfen zu können, beziehungsweise lassen sich Dinge sehen, wenn ich einen Unterschied machen kann zwischen und jetzt hier dem Interaktionshandeln der einen mit mehr Supervisionserfahrung als auf der anderen Seite die anderen, die da miteinander im Gespräch sind. Und das war mein Grundkonstrukt, dass ich das quasi mir vergleichend anschauen kann.
Und was ist rausgekommen? Also was ist gleich, wenn wir bei Vergleichen sind, was ist gleich?
Auf der Ebene, wie durch die Supervisionssitzung geführt wird, also das heißt, dass das Gespräch eröffnet wird, dass sich gemeinsam darüber ausgetauscht wird, was ist denn heute das Anliegen, worum soll es denn gehen? Der ganze Arbeitsprozess dann in dieser Anliegenbearbeitung bis hin dazu, dass am Ende nochmal so eine Zusammenfassung kommt mit der Frage, okay, wie gehen wir denn auseinander? Was nehmen Sie sich mit? Supervisorin jetzt gesprochen. Das wird von allen in ähnlicher Art und Weise durchgearbeitet. Also diese Grundfigur des Supervisionsprozesses im Sinne einer Einzelsitzung, wenn wir jetzt davon sprechen. Das machen die Novizinnen genauso wie die Expertinnen. Also das lässt sich auf jeden Fall sehen. Da gibt es Abweichungen
Ja, das ist ja
voneinander.
schon mal total spannend. Das heißt, das zieht sich sozusagen durch. Es ist also Kultur, also einen ähnlichen Beginn zu haben, zu sagen, wir klären erstmal das Anliegen am Anfang und dann geht irgendetwas los. Und da, über das Irgendetwas würde ich gerne gleich noch mehr erfahren, was genau geht denn da los? Und am Ende gibt es einen ähnlichen Abschluss in Form von, ja, und was machen Sie jetzt mit dem, was wir heute besprochen haben? Wie geht es jetzt damit weiter? Interessant.
Und gab es denn einen methodischen Unterschied, wie die Anfangs- und Endphasen abgeschlossen worden sind? Also gab es da eher die freie Runde? Hat da jemand, es gibt ja die Methode, da hat jemand irgendwie Karten ausgelegt?
Also was so die Eröffnungs- und die Abschlusssequenzen anbetrifft, das ist nahezu deckungsgleich. Also oft wird eine Art Einstieg gewählt im Sinne von, wie geht's Ihnen denn heute? Und dann später oder gleich im Zusammenhang wird danach gefragt, worum soll es heute gehen? Und spannend ist, dass die Supervisionssitzung, wird jetzt sagen, in allen vier Sitzungen, die ich mir angeguckt habe, die gehen mit einem Zeitverweis in die letzte Phase. Also ab einem gewissen Punkt wird von der Supervisorin gesagt, okay, also wir nähern uns heute dem Ende der Sitzung oder ne, die Zeit ist bald um und gucken wir nochmal, wie wir hier gemeinsam rausgehen und was sie sich mitnehmen. Das Wording ist dann unterschiedlich, aber so diese Markierungen von Anfang und von dem, wenn es auf das Ende zugeht, die sind also nahezu deckungsgleich.
Und was passiert in der Mitte?
In der Mitte wird in allen Sitzungen das Anliegen, über das sich ja interaktiv verständigt und kommunikativ sprachlich, muss man sich das so vorstellen, dass ja, wenn man ein bestimmtes Anliegen hat, beispielsweise sich als Führungskraft gegenüber den Mitarbeiterinnen stärker zu positionieren und kompetenter im Führungshandeln zu werden, dann ist das der Anfang des Fadens und dann werden die unterschiedlichsten Aspekte, die ja noch nicht auf dem Tisch liegen, und das ist das Interessante, dann am Rekonstruktionsprozess lassen sich die unterschiedlichen kleinen Themenfäden, die sich aus diesem großen Faden aufdröseln lassen, die lassen sich rekonstruieren. Und ja, das ist quasi die Interaktionsbewegung, dass wir ja, dass ich das, wie das auch vorhin von euch schon angesprochen wurde, dass sich das ja in dem Geben und Nehmen entwickelt. Also die Intervention auf der einen Seite der Supervisorin löst auf der anderen Seite eine reflexive Denkbewegung, die dann versprachlicht wird. Wobei ja, also wir können ja davon ausgehen, dass nicht alles versprachlicht wird, aber ein Teil dieser reflexiven Denkbewegung wird versprachlicht. Das ist das, was ja wieder zurückfließt, also zu dem Zitat von Paul Watzlawick. Wir können nicht kommunizieren, könnte man jetzt noch sagen. Kommunikation ist das, was beim Gegenüber ankommt, also was wieder zurückfließt. Und damit wird wieder ein Umgang gefunden. Genau, also diese reflexive Phase der Supervisandin löst dann wieder eine Intervention bei der Supervisorin aus.
Aber das heißt, du würdest sagen, du kannst nachweisen, dass in Supervision etwas Reflexives passiert.
Genau, das lässt sich nachweisen. Das konnte ich auch nachweisen. Die theoretische Idee, Reflection in Action, on Action und Before Action, diese triadische Struktur eines reflexiven Prozesses, das lässt sich zeigen. Und sehr dominant ist der reflexive Part on Action. Also wenn ich aus meiner Erinnerung heraus über mein berufliches Handeln in der Vergangenheit, wenn ich jetzt beispielsweise eine Mitarbeitersituation habe, die ich in meiner Supervisionssitzung besprechen möchte, dann kommt das ja aus meiner Erinnerung heraus. Ich rekonstruiere das quasi und erzähle dann meiner Supervisorin, worum es da genau gehen soll und was mich anregt, worüber ich gerne nochmal nachdenken würde gemeinsam. Das ist ja anliegenabhängig. Ich würde sagen, nachgeordnet dominant ist Before Action, also dass auch in der Supervisionssitzung darüber nachgedacht wird, oftmals gegen Ende der Sitzung, okay, und wie kann ich das denn in meiner beruflichen Praxis, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, mit welcher Handlungsstrategie könnte ich beispielsweise rausgehen? Ich habe ein nächstes Gespräch mit meinem Geschäftsführer, ich konstruiere jetzt, und da lege ich mir nochmal so die Learnings zurecht, die ich jetzt in der Einzelsupervisionssitzung mir mit meiner Supervisorin erarbeitet habe, und denke da nochmal bestimmte Handlungsszenarien beispielsweise vor. Also das wäre dann der Aspekt des Reflection before Action.
Ja, vielleicht, Markus, ist auch nochmal interessant zu hören. Ich habe immer noch so ein bisschen die Frage, was passiert da eigentlich in diesem Mittelteil? Du sagst, das Ende und der Anfang, die sind so ein bisschen so von der Struktur her gleich. Also es gibt da offensichtlich irgendeine Form von, ja, weiß ich nicht, Skript oder Muster dem Supervisoren folgen. Das ist ja erstmal, ne, um vielleicht auch ja, deutlich zu machen, das ist jetzt das Setting, in dem wir sind. Jetzt startet es und jetzt hört es auf. Das ist ja auch nachvollziehbar. Und jetzt würde mich aber schon interessieren, was passiert halt in der Mitte. Und Henning hatte ja eben gefragt, ob man da also auch was sehen kann, irgendwie methodisch oder so. Also wir haben ja verschiedene Schulen, aus denen Supervisoren kommen, ne? Und wenn das jetzt das Gemeinsame ist, ist schon spannend, finde ich. Wie ist das auch erklärbar dadurch, dass diese Supervisoren, die du jetzt, von denen du die Sitzung aufzeichnen durftest, dass die aus ähnlichen Schulen kommen? Also sind das Systemiker, sind es Gruppendynamikerinnen, sind es Menschen, die einen psychoanalytischen Hintergrund haben, Psychodrama oder ähnliches? Also gibt es da vielleicht irgendwelche Überschneidungen? Oder sind das alles unterschiedliche Hintergründe? Dann wäre es ja noch spannender.
Ich habe nicht nach diesen Kriterien irgendwie Vorauswahl getroffen, sondern ich habe Schulen unabhängig geguckt, auch vor dem Hintergrund, dass ich bezüglich des Datenmaterials ja auch keine große Wahlmöglichkeit hatte, mich darauf zu konzentrieren. Danach habe ich tatsächlich auch gar nicht gefragt. Also ich müsste jetzt wirklich lange darüber nachdenken oder auch in Unterlagen schauen, um sagen zu können, okay, die Supervisorin kam aus der Schule, die andere aus einer anderen. Das Interessante ist, dass so wie ich das verstehe, was da passiert, dass das ein Phänomen ist, was davon völlig unabhängig passiert. Und nochmal zu deiner Frage, wie ich den Interaktionsraum verstehe. Ich verstehe den als triadisches, ko-konstruktives Konstrukt. Also es treffen sich zwei und unterhalten sich über ein drittes, nämlich ein Thema, ein Anliegen, einen Bedarf, einen Beratungsbedarf. Das habe ich erst kürzlich gelesen, nochmal neutraler formuliert. Und damit tut sich ein Raum auf. Und dieser gedankliche Raum, über den man sich dann verständigt, der würde sich ja nicht öffnen, wenn ich alleine vor mich hin erzähle. Der ergibt sich ja wirklich erst, indem mindestens eine zweite Person dazukommt und dann ein Gesprächsthema zum Gegenstand wird.
Also so ein bisschen so ähnlich wie Möglichkeitsraum, wie Winnicott sagt. Mhm. Ne? Also es geht so in so eine Richtung. Aber mit dem Fokus eben auf die Art und Weise, wie es verhandelt wird, wenn es um Interaktion geht, weil da ist eine Aktion drin. Ne? Also das ist weniger dieses Bindungsthema, was so im Vordergrund steht, wie es bei Winnicott ist, sondern eher dieses, wie drücken sich Dinge aus oder wie wird aufeinander Bezug genommen, wie wird wechselseitig aufeinander Bezug genommen innerhalb dieses Gesprächs, was du beschreibst. Mhm. So ungefähr?
Genau. Mhm. Ja, genau.
Ja, aber dann, also ich versuchte die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen anschlussfähig zu werden, auch für die Praxis im Sinne von, was heißt das jetzt eigentlich für die Sitzung? Also und wenn ich da jetzt mir meine eigenen Supervisionssitzungen erstmal, die ich selbst als Supervisantin erlebt habe, als auch die, die ich als Supervisorin durchführe, wenn ich mir die so vor Augen führe, dann merke ich das schon, also dass ich immer in Action bin in dem Moment. Ja, also diesen Interaktion, also es ist immer eine Form von Aktion ja auch von mir erwartet und ich selber fühle mich auch, selbst wenn ich äußerlich ruhig aussehe, innen in Action. Also ich bin in Aktion. Mhm. So. Und das hängt ja damit zusammen, dass da etwas passiert zwischen uns als Personen. Und was da passiert, das finde ich, ist immer unterschiedlich. Das ist so meine Erfahrung. Und Henning, da weiß ich nicht, ob es dir ähnlich geht. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wo ich da so bin. Ne? Also ich bin immer dieselbe Person. Ja. Und habe ja dasselbe Wissen und dieselben Prädispositionen und trotzdem sind Sitzungen unterschiedlich. Also was da in der Mitte passiert, in diesem Interaktionsraum, das unterscheidet sich.
Weil, das muss ich ja unterscheiden, weil ja immer der Kontakt mit anderen entsteht und weil man ja von vornherein nicht sagen kann, heute wird es um das gehen oder ne, so, sondern das wird ja von meiner Person gegenüber mitgebracht. Und dann erst geht dieser Ver- und Aushandlungsprozess, kommt ja in Gang. Und wir sind ja auch noch tatsächlich nicht wirklich am Kern angekommen. Das tatsächliche Phänomen, das sind wir immer noch am Umkreisen, fällt mir jetzt nochmal besonders auf, weil es ja, wenn ich mich jetzt noch zurückerinnere, was war denn das ursprüngliche Thema oder das Erkenntnisinteresse? Geht es ja darum, zu gucken, wie interaktiv, also Wissen, was im besten Falle Handlungsfähigkeit beispielsweise wieder erzeugt, wenn mein Anliegen so oder mein Beratungsbedarf so einer Natur entspringt. Das muss man sich ja dann im Einzelfall immer noch mal angucken. Und da geht es darum, wie kommt interaktiv neues Wissen in die Welt zwischen den beiden. Und dieser sehr unhandliche Wissensbegriff, zumindest für diese Rekonstruktionsidee. Und ich brauche den irgendwie im qualitativen Sinne operationalisiert. Also wenn ich mir dann Interaktion anschaue und mich frage, was wirkt denn wie und welchen Nutzen erzeugt Supervision, bin ich in der Auseinandersetzung mit diesem Wissenskomplex auf den Aspekt von Erkenntnis und Einsicht gekommen. Dort hat sich meine Forschungsfrage nochmal in der Form geschärft, dass ich danach gefragt habe, wie kommt denn interaktiv Erkenntnis und Einsicht? Und wenn es gut läuft, im Prinzip einen Mikrolernprozess zustande,
Also das
so
heißt, du
in
definierst
diesem
aber
Interaktionssetting.
Supervision als Lernort. Es ist mit Lernen verbunden, mit Wissensgewinn. Okay, also das klingt für mich immer so schulisch oder es hat fast so ein Seminar- oder Unterrichtssetting. Und ich glaube, in meinem Kopf komme ich da gerade so an Grenzen und überlege, also gut, es gibt ja auch noch andere Formen von Lernen, ne? Man kann ja auch emotional lernen, man kann ja auch sozial lernen. Und wir gehen hier von Einzelprozessen aus, das sind keine Gruppenprozesse. Also das ist einen Dialog, den du dir da angeschaut
Genau,
hast jeweils. Ja, das ist auch nochmal
es ist ein
wichtig.
Einzelsetting.
Das wäre jetzt meine Frage, war also, was konkret heißt neues Wissen? Heißt das neu im Sinne von, mir sind die Verhaltensweisen meiner Mitarbeitenden, dafür habe ich einen neuen Blick gewonnen? Also, ich habe andere Erklärungsmöglichkeiten dafür oder für die Klientinnen oder oder ist es etwas, der Supervisor hat fachliches Wissen reingegeben und deswegen weiß ich mehr?
Also im Zweifelsfall ist es beides. Und es kommt auch beides vor. Ich konnte beides sehen in den Interaktionen, die ich mir angeguckt habe. Also sowohl beispielsweise durch einen erzeugten Perspektivwechsel ist der einen Supervisantin klarer geworden, aha, ich muss mit meinen Mitarbeiterinnen, muss ich vielleicht mal in der nächsten Dienstberatung so oder so umgehen, also mit denen auf eine andere Art und Weise sprechen, die noch viel mehr involvieren und viel mehr beteiligen. Angefangen hat die Sitzung damit, dass sie sehr in so einer, ich muss die mehr kontrollieren. Ich muss die mehr kontrollieren, damit die machen, was am Ende die Erfüllung der Arbeitsaufgabe bedeutet. Und am Ende sind sie ganz woanders rausgekommen. Es ist anliegensspezifisch. Natürlich hat es auch damit zu tun, was die andere Interaktionsseite, die Seite der Supervisorin, was da eingebracht wird. Und natürlich kann es sein, dass wenn jetzt beispielsweise wahrgenommen wird, okay, bei meiner Supervisantin, da ist dieses Kontrollverhalten recht dominant und da habe ich jetzt so meine Beklemmungen damit, dass das die Mitarbeiterinnen wirklich in Zukunft nachhaltig da irgendwie anders handeln lässt und ich gebe meiner Supervisantin eine andere Idee von, ja, wie kann ich denn mit meinen Kolleginnen noch umgehen in der Dienstberatung? Wie kann ich die noch mehr involvieren? Und gebe da so einen Wissensaspekt rein, mit dem dann die Gegenseite wieder gedanklich arbeiten kann. Und das ist tatsächlich passiert und zu beobachten.
Also das heißt, du wirst schon sagen, dass das passiert in Supervisionssitzungen, Supervisoren auch konkrete Lösungen mit reinbringen oder Vorschläge oder auch ihr Wissen teilen im Sinne von der und der hat das geschrieben oder da und dazu gesagt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja,
Das,
das
also das kommt vor.
kann passieren, das ist auch passiert. Was ich gesehen habe, ist, dass dort tatsächlich so einen Unterschied durchaus deutlich macht, was dann auch Erfahrungswissen im Rahmen von Supervision angeht.
Aber
Also
dann, Markus, warte mal
da
gerade.
ließ ich.
Dann haben wir ja eine wissende Person im Raum, also die Supervisorin, und eine unwissende Fragestellende, die Supervisandin. Ist es so vom Konstrukt her? Das finde ich total interessant, wenn das so wäre. Aber so sagst du, ist es nicht. Es ist nicht partnerschaftlich. Es gibt dieses Gefälle, wissend,
Es gibt
unwissend.
unterschiedliches Wissen und es wird auf unterschiedliches Wissen zurückgegriffen. Es wäre zu platt zu sagen, da ist die eine, die mehr weiß als die andere. Es wird auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich viel gewusst.
Ah ja. Und das heißt, das Wissen
Und
der Supervisanten ist auch wichtig. Das spielt auch eine Rolle und wird ebenfalls mitverhandelt. Ah ja.
in jedem Falle, meine am einfachsten nachzuvollziehen ist es, dass es ohne das Fallwissen der Supervisantin, also ihren Beratungsbedarf, den es ja auch erstmal zu ergründen gilt, ohne dieses berufspraktische Wissen, was reingebracht wird in die Supervisionssitzung, würde sich das andere gar nicht ergeben. Also das braucht es unbedingt, weil sonst ist ja die Supervisorin, hat ja gar keinen Kontext, in dem da, auf den sie sich beziehen kann,
Und das ist der Unterschied
mit
zu
ihren
Seminar.
Interventionen.
Ja, das ist der Unterschied zu Seminar und
Ja,
Unterricht.
ja.
Wie
Genau.
meinte das Tina?
Naja, also in Seminar oder Unterricht, also in einer klassischen Lehrsituation, ist es ja so, dass das Thema sozusagen vorgegeben ist und dann die lehrende Person mit dem schon wissend des Themas in die Sitzung kommt
Ja.
und das Thema dann präsentiert und alles, was dann passiert, höchstwahrscheinlich im Zusammenhang steht mit diesem Thema. Und hier ist es umgekehrt. Das Thema weiß die Supervisorin nicht, sondern das Thema wird, oder das Anliegen, oder ne, also worum es gehen soll, das wird durch die Supervisantin zur Verfügung gestellt,
Mitgebracht.
mitgebracht.
Genau.
Genau.
Ja.
Aha, dann wäre so eine
Genau. Und
Frage, die mir in den Kopf kommt, Markus, was für eine Rolle hat denn dann die Feldkompetenz der Expertinnen oder Novizinnen gespielt? Also hat das eine Rolle gespielt, ob die sich mit dem Arbeitsfeld, sagtest du gerade, und dem Fallwissen so generell auch auskannten, was die Supervisanten mitgebracht haben?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die sich, glaube ich, nicht so leicht beantworten lässt, aus dem Grund, da ich eine sehr begrenzte Fallzahl hatte. Das heißt, wenn ich mich jetzt in die Sitzungen zurückbegebe, dann kann ich für alle vier Sitzungen sagen, dass da ein Grundwissen in diesen Feldern, also bis hin zu durchaus auch speziellem Wissen, verfügbar ist den Supervisorinnen und die das gut nutzen können. Wie die Stichprobe, jetzt mal so gesagt, ist zu klein, um vielleicht nicht doch sagen zu können, es gibt Fälle, in denen das nicht so ist.
Ja, okay.
Erklär es mir mal so, als wäre ich 4 Jahre alt. Was sind deine zentralen Erkenntnisse?
Also, dass tatsächlich neue, unabhängig von den Interaktionsmodi, dass die Supervisorin bestimmte thematische Aspekte aufgreift, Fragen formuliert, thematische Wechsel vornimmt, weil sie dann dieses Seitenthema und der Gegenstand noch mehr von Interesse ist und auf der anderen Seite Reflexionsprozesse angestoßen werden und damit möglicherweise eine Lernbewegung sichtbar ist, dass dieses Gemeinsame noch es Abschnitte gibt, in denen sich bestimmte ja, thematische Dinge verdichten und dem gegenüber, das wird häufig durch offene Fragen erzeugt, die Reflexionsprozesse anstoßen, gibt es dann Phasen, die sich anschließen und ja, wo das in die entgegengesetzte Richtung geht, also in eine Entfaltung, in die Fallentfaltung beispielsweise, in der die Supervisantin ganz viele Aspekte einbringt, wie es jetzt bei ihr auf Arbeit beispielsweise in der Teamsituation aussieht. Und da spricht die ununterbrochen 5 Minuten und genau, und die Supervision auf der anderen Seite ist eher in der Situation, das zuzulassen und da so sich reinzuhören. Und das ist so eine Entfaltungsphase, die Gegenbewegung. Und das Dritte, wodurch es auch wieder eine triadische Struktur hat, ist, dass es noch diese thematischen Verschiebungs- und oder Vertiefungsaspekte gibt, in denen dann in diesen thematischen Seitenstrang und in jenen thematischen Seitenstrang abgewandert wird. Grundbewegung des Verdichtens und Entfaltens, die bildet sozusagen die Basis. Das wäre jetzt diese Bewegung, die dann kommunikativ-sprachlich dort zustande kommt.
Ich kann ja mal sagen, was ich verstanden habe. Und
Aha.
dann kannst du sagen, ob das so richtig ist. Also, was ich verstanden habe, ist, es gibt erstmal so eine Grundstruktur von Ankommen und Verabschieden. Das ist deckungsgleich bei den Sitzungen, die du angeschaut hast. Und dazwischen passiert auch etwas, was deckungsgleich ist, aber unterschiedlich ausagiert wird, nämlich in Abhängigkeit von, wer sitzt da, mit welchem Thema ist die Person da, was beschäftigt die gerade, worüber möchte die sprechen. Das heißt, alles, was die Supervisoren dann in dieser Zwischenphase machen, ist orientiert an den Supervisanten und ist, also ich würde ein anderes Wort wahrscheinlich nehmen als entfalten und zusammenführen oder wie du es gerade genannt hast. Ich würde wahrscheinlich sagen, das ist so ein Explorieren. Man guckt, was ist denn alles drin in dem Thema? Man deckt noch eine neue Karte auf und noch eine und schaut, ne, was ist es denn, um das so irgendwie zu verstehen oder zu begreifen, worum geht es der Person ganz genau? Und auf dem Weg des Explorierens geht die Supervisantin mit und entdeckt selber auch noch was. Und das ist das, was du als Wissenszugewinn bezeichnest. Richtig soweit?
Ja, also das Erkenntnis und Einsicht kommt an den Stellen zustande, wo sich bestimmte Dinge verdichten. Ich glaube, dass die Exploration und diese Fallentfaltung oder die inhaltliche thematische Entfaltung neutraler formuliert, das ist das eine. Und es braucht aber auch diesen Gegenpart. Und den sehe ich maßgeblich auf der Seite der Supervisorinnen, wenn die nämlich aus einer lang andauernden reflexiven Phase drei Sätze formulieren und sagen sowas wie, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann meinen Sie damit, dass Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen partizipativer umgehen müssen. Und dann folgt daraus, an dem Beispiel jetzt konstruiert, sagt darauf die Supervisantin, ja, also wenn Sie das jetzt so sagen, dann ja, genau, die muss ich mehr beteiligen. Und an dem Punkt könnte man sagen, okay, da hat sich sowas wie eine Erkenntnis eingestellt, so ein Aha-Moment, der lässt sich ja auch ja, durch die Therapieforschung, und da gibt es ja schon viel Forschung dazu, das kann man da ablesen. Und dort kommen dann sozusagen kleinere Bausteine, und es gibt eine Verkettung in dieser mittleren Sequenz, über die wir ja jetzt die ganze Zeit sprechen, also das, was zwischen dem Anfang und dem Ende einer Supervisionssitzung liegt, da lässt sich so eine Verkettung von kleinen, also wie Perlen an einer Schnur, an einer Perlenkette, lassen sich so kleine Erkenntnis- und Einsichtspunkte finden. Und vor dem Hintergrund neige ich ja dazu auch zu sagen, dass da eine Art Mikrolernprozess stattfindet, wirklich auf diese 90 Minuten beschränkt, wenn dann die Supervisantin am Ende rausgeht und sagt, aha, jetzt habe ich eine Idee davon, wie ich nochmal anders mit meinen Mitarbeiterinnen auf Arbeit umgehen kann,
Also,
um die.
ich habe so das Gefühl, also so einfach kann es ja irgendwie nicht sein. Also es klingt irgendwie so ein bisschen trivial. Ne? Es gibt, also was machen wir dann, wir Supervisoren? Ne? Wir sitzen dann da und sagen, was wir verstanden haben von dem Problem der Supervisantin und dann ist irgendwann zu Ende. Und das ist nicht das, was ich erlebe in den Sitzungen. Also so einfach oder so trivial ist die Tätigkeit irgendwie nicht. Also ich will sie auch nicht überhöhen, das nicht, aber ich würde das irgendwie ist es mehr als nur ein Zurückspielen dessen, was man verstanden hat. Also damit fängt es ja an, dann hat man, also da geht es ja noch um Arbeitsbündnis und ne, gucken, bin ich hier eigentlich auf dem richtigen Weg, aber man fängt doch dann auch an, miteinander Hypothesen zu entwickeln. Was könnte das bedeuten? In welche Richtung könnte es gehen? Was könnte hilfreich sein? Oder ne, man entwickelt gemeinsam unterschiedliche Lösungen oder in manchen Fällen macht es die Supervisorin auch nicht, sondern dann machen es die Supervisanten, dass die überlegen, ja, was könnte denn vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt verstanden haben, ein möglicher Weg sein, um damit einen Umgang zu finden oder so. Und deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen, ja, also vielleicht gehen da auch meine Abwehrmechanismen hoch, dass ich denke, na, so einfach oder so trivial ist das nicht, was wir machen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, wenn man in den Inhalt guckt, was die da machen, das ist ja nochmal eine andere Ebene,
Ach so.
was die thematisch machen und was die Supervisorin beispielsweise an einer Aufstellungsmethode reinbringt. Es ging jetzt eher darum, wie machen die das kommunikativsprachlich? Und wenn es um das Erkenntnisinteresse der Interaktion geht, wie das was hergestellt wird, dann sind wir auf einer ganz einfachen Ebene. Und das ist ja das total Spannende an der Stelle, zumindest für mich, zu sagen, ja, diese Bewegung im Prinzip im aktiven Zuhören, das hat mich nochmal an der Stelle ganz besonders, ja, habe ich das nochmal zu wertschätzen gewusst, dieses, also was heißt denn eigentlich das aktive Zuhören? Ja, das Dabeisein, das Mitverstehen und das an geeigneten Stellen zu verbalisieren, was ich davon verstanden habe, weil das beim anderen oder bei der anderen wieder was auslöst und in Gang bringt. Und das ist ein recht, so wie du sagst, trivialer Interaktionsmodus. Und da kann ich ja aber auch als Beraterin ein Grundvertrauen hin entwickeln, dass mir das gelingt und dass damit das, was auch immer, das weiß ich ja noch nicht, wenn ich eine neue Supervisantin beispielsweise mit ihr in der ersten Sitzung zusammensitze oder in jeder anderen Sitzung auch, ist es ja ein Handeln ins Ungewisse rein. Ja, worum geht es denn heute?
Okay, also was würdest du dann sagen, Markus, was müssen wir Supervisoren wissen, über Interaktion oder diese Form oder diese Gestaltung des Interaktionsraums in der Praxis? Was müssen wir mitnehmen an Erkenntnis aus dem, was du herausgefunden hast? Was würdest du sagen?
Also was ich gesehen habe, ist, bin mir ziemlich sicher, dass das in den Supervisionsausbildungen, dass das in jedem Falle Gegenstand ist, in jedem Seminar zur Gesprächsführung und so weiter. Das ist tatsächlich die Einübung des aktiven Zuhörens. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil, der aus meiner Sicht eine Supervisionssitzung auch zu einer Supervisionssitzung macht, dass ich jemanden habe, der voll dabei ist und sich thematisch grundlegend einlässt. Und da kommt, glaube ich, die Schulenspezifik dazu, dass ein methodisches, entweder kommunikativ-sprachliches oder anderweitig unterstütztes, ob es jetzt durch Aufstellung ist, ob man das physisch macht oder mit Bauklötzen, habe ich schon erlebt, oder ja, der Methodenvielfalt dann, je nachdem, inwiefern es inhaltlich passt, also dort ist ja nochmal ein Abgleich, der dann in der Sitzung läuft. Kann mir nicht vorstellen, dass eine Supervisorin reingeht und sagt, ach, heute, egal was inhaltlich Thema ist oder so, heute habe ich mal Lust auf am Flipchart ein Brainstorming zu machen oder so. Das muss ja aus meiner Sicht passen. Sich da aber einen Methodenkoffer anzueignen, auch das für sich herauszufinden, womit kann ich denn gut umgehen, worin kann ich meine Supervisantinnen gut anleiten, das ist ja auch nochmal eine Aufgabenstellung, die dann in situ, also live zu bewältigen ist, dass dann die andere Seite auch versteht, okay, jetzt will die, dass ich das so und so mache. Und da ist schon eine Aufstellung. Das habe ich in der einen Supervisionssitzung auch tatsächlich erleben dürfen und rekonstruieren dürfen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man gedankenexperimentell von jemandem verlangt, okay, und jetzt spielen Sie doch mal Ihre Kolleginnen. Wie sitzen die denn da? Welche Haltung haben die denn? Und da ging es um innere Haltung, also nochmal eine Ebene, das zum Ausdruck zu bringen. Und das habe ich ja auch dann anzuleiten. Also da eine gewisse Methodenkompetenz, könnte man sagen, die eben dann in Passung zum Beratungsbedarf ist, um damit möglicherweise der Supervisantin einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, da mal Dinge aus anderen Richtungen zu betrachten, weil aus meiner Sicht da sehr viel Nützliches sich bergen lässt. So.
Dazu muss ich als Supervisorin natürlich mitkriegen, was funktioniert für die Person, die hier gegenüber sitzt. Ne? Also mit welchen, auf welchen Kanälen ist die erreichbar? Ne? Du hast eben Václavik erwähnt. Also wo sendet die, ne? Und wo ist sie auch empfänglich für etwas? Also ist sie jemand, die sich gerne auf Gedankenexperimente einlässt? Oder ist es jemand, der gerne etwas aufzeichnet oder aufstellt, weil es sprachlich vielleicht nicht so einfach ist? Oder ist es einer, der das total gerne macht, es in alle möglichen Worte zu hüllen, was ihn beschäftigt? Und das muss ich ja erstmal mitkriegen. Also auch da findet ja schon Interaktion statt, nämlich die des Kommunikationsstils. Also wo ist wer wie erreichbar? Und das würde ich sagen, schon verortet er bei der Supervisorin, das mitzukriegen, oder?
Mhm. Genau, das gehört definitiv zu dem Know-how der Supervisorin. Was mir jetzt nochmal klarer geworden ist, ist, dass das auch gerade ein Punkt ist, wo Erfahrung, Supervisionserfahrung eine Rolle spielt oder ne, also wo das deutlich wird. Das habe ich im Vergleich zu einer Novizinnen-Sitzung gesehen, wo da durch den Prozess ja schon eher ja die ganze Zeit fragend, sehr stringent durchmoderiert wurde, vergleichsweise wenig Raum oder wenig Aushalten von Reflexion, oder Aushalten ist vielleicht der falsche Begriff, oder das Zulassen und das zu ermöglichen, da war. Wobei das aber auch wieder nicht so einfach ist, weil in der gleichen Sitzung konnte man erkennen, Reflexion ist ja auch das, was die andere Seite mitbringt. Und es gibt, und da sehe ich durchaus noch Forschungsbedarf, es gibt auch einen Unterschied an Reflexionsfähigkeit der Supervisantinnen. Wenn ich als Supervisorin möchte, dass meine Supervisantin ins Reflektieren kommt, da braucht es auf der anderen Seite auch eine gewisse Fähigkeit dazu. Und möglicherweise ist aber Supervision auch, um das erstmal zu entwickeln. Also, dass Menschen einen reflektierten Umgang pflegen oder reflexiv bestimmte Perspektiven einnehmen können. Denn es gibt Menschen, die das nicht so gut können wie andere. Ja, das war auch nochmal sehr, sehr deutlich und gut zu sehen, dass das auch einen Interaktionseinfluss hat. Ob die andere Seite, wenn wir es als kommunikativ-sprachliche Bewegung sehen, die in der Supervision passiert, ob denn die andere Seite mitkommt. Also Michael Buchholz hat die kommunikativ-sprachliche Erzeugung von Einsicht in Form eines Tanzes beschrieben. Und das ist ja so eine gemeinsame Bewegung. Und da gehört diese reflexive Komponente dazu. Es wäre zu platt, wenn man sagt, okay, das ist irgendwie nicht da und die Supervisorin, die hat nur die eine Frage nach der anderen gestellt und da so durch diesen Prozess geführt. Vielleicht war es auf der anderen Seite, hat da die Reflexionsfähigkeit nicht, die war nicht ausgeprägt genug, um dass da ein anderes Interaktionsphänomen zustande gekommen wäre.
Ah ja,
So.
okay. Ja, aber das finde ich jetzt
Das
auch
ist
nochmal sehr
eine
spannend.
gegenseitige Abhängigkeit.
Ja, ganz genau. Und da, ich finde, an genau der Stelle wird nochmal das Wechselseitige deutlich. Also ich kann auf
Ja.
der einen Seite so viel Aktion machen, wie ich will. Wenn von der anderen Seite
Ja.
keine Reaktion kommt, dann ist es keine Interaktion im Sinne der Wechselbeziehung. Also
Ja.
ich kann da tanzen ohne Ende. Wenn der andere nicht mittanzt, ja, dann, ne, dann passiert eben nichts. Dann geht es eben nicht weiter. Sehr spannend. Ja, danke schön, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit uns einmal zu besprechen. Wer
Gerne.
sich damit noch mehr auseinandersetzen möchte und noch mehr darüber wissen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall das Buch von Markus Lohse mit dem Titel Unboxing professioneller Beratungsinteraktionen von SupervisionsexpertInnen und NovizInnen, Entwurf einer gegenstandsnahen Theorie reflexiven Lernens im triadischen Interaktionsraum. Das ist 25 bei Springer als Open Access erhältlich. Dann erstmal Dankeschön, Markus, ne? Das war wirklich sehr aufschlussreich. Nicht so ganz einfacher Prozess, da an die Daten ranzukommen. Und vielleicht kann man da auch nochmal ja, an die Community appellieren, wenn wir wollen, dass mehr verstanden wird, was wir tun. Und vor allem, wenn wir wollen, dass es irgendwie eine tragfähige theoretische Fundierung gibt, müssen wir uns dem einfach ein Stück weit öffnen, ne? Also da müssen wir uns überlegen, wie wir das auch möglich machen. Und ja, wahrscheinlich müssen wir uns auch überlegen, wollen wir das? Ja, das darf man ja auch sagen. Ich möchte das gar nicht, dass es weiter theoretisch fundiert wird. Es wird auch Menschen geben, die das nicht möchten, die einfach weitermachen möchten. Und auch das wäre ja eben zu diskutieren und zu berücksichtigen. Genau. Gibt es noch was, was du abschließend sagen möchtest, Markus?
Ja, also an dem Punkt nochmal angeknüpft, es hilft auf jeden Fall aus meiner Sicht, auch da wieder in die Interaktion zu gehen und sich über bestimmte Forschungsinteressen erstmal zu verständigen und dann möglicherweise die Entscheidung zu treffen, daran möchte ich mich beteiligen oder nicht beteiligen. Also ich glaube, da wäre die Community durchaus dann schon einen Schritt weiter, als wenn das in einer Nichtreaktion abebbt. Genau.
Und das
Also
finde ich ganz gut als Stichwort, Markus. Da würde ich gerne
ja.
anknüpfen und alle, die zuhören, mal dazu einladen, sich inhaltlich auch zu beteiligen. Dazu kann natürlich die Kommentarfunktion auf unserer Blogseite bei Podigee genutzt werden oder natürlich auch Kommentare bei Instagram unter Überblick-Podcast oder gerne auch auf meinem LinkedIn-Kanal oder natürlich auch per E-Mail unter kontakt@überblick-podcast.de. Und damit möchte ich mich jetzt herzlich fürs Zuhören bedanken und ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Natürlich bedanke ich mich wie immer bei der Medienpraxis der Uni Bielefeld für die Bereitstellung des Studios und sage jetzt Tschüss.